und würde hier ein Element rausnehmen, dann wäre dieses Ende nicht mehr mit dem Ursprung verbunden. Dann hätte die Kette eine Unterbrechung. Und in unserem Predigttext heute Morgen aus 2. Timotheus 2, da geht es darum, dass man als Christ im Grunde so ein Glied von einer Kette sein soll. Und darum habe ich auch die Predigt den Titel gegeben, das verkettete Christsein. Ist auch ein bisschen schräg, aber ich hoffe, am Ende der Predigt werdet ihr wissen, warum denn das wichtig ist und warum wir als Christen vielleicht verkettet sein sollten. Aber zunächst möchte ich den Bibeltext vorlesen aus 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. Ihr dürft gerne in eurer eigenen Bibel mitlesen oder hier vorne. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Was meine ich jetzt damit, wenn ich sage, als Christ ist man so ein Glied von so einer Kette? Schauen wir genauer auf die ersten beiden Verse. Paulus schreibt hier an Timotheus, er nennt ihn mein Kind. Timotheus war aber nicht sein leibliches oder sein Adoptivkind oder irgendwas, sondern Paulus nennt ihn sein Kind, weil er ihn im Glauben unterrichtet hat. Paulus hat Timotheus ganz viel vom Glauben weitererzählt, sodass Timotheus dann auch richtig zum Glauben kommen konnte. Und Paulus hat noch viel mehr gemacht. Er hat Timotheus als Mitarbeiter in seinen Missionsdienst aufgenommen und ihn sozusagen unter seine Fittiche genommen. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, dass Timotheus von Paulus im Glauben gelehrt wurde, und schauen erstmal weiter auf den Text. Timotheus soll jetzt also stark sein in der Gnade. Aber stark sein eigentlich für was? Warum muss er stark sein? Weil er, und das habe ich ja gerade gesagt, ein Mitarbeiter in der Mission war. Er war Paulus Mitarbeiter und musste so in seinem Dienst, also stark oder wie man es auch übersetzen kann, erstärkt sein. Also wirklich die Kraft aus der Gnade bekommen. So weit, so gut. Gehen wir in Vers 2. Denn da kommen wir dem Geheimnis so langsam auf der Spur, warum man als Christ eigentlich ein Glied einer Kette sein soll. Und jetzt kommt eine Frage an euch. Wie viele Personen sind in Vers 2 beteiligt? Wie viele Personen sind beteiligt, wenn man es mal zusammenzählt? Als erstes Paulus. Also mir. Er sagt, was du von mir empfangen hast. Paulus gibt also etwas weiter. Dann als nächstes könnte man jetzt noch die Zeugen nehmen. Die lassen wir mal raus, die beachten wir mal nicht. Wir bleiben also noch bei einer Person. Dann geht's weiter mit zweitens das Du. Also Timotheus bekommt etwas, hört etwas, was er eben von Paulus, von dem mir gehört hat. Dann drittens die treuen Zeugen oder die treuen Menschen, denen Timotheus etwas anvertrauen soll. Und dann noch viertens, die Tüchtigen sind auch andere zu lehren. Es gibt also vier Personen, die hier beteiligt sind. Paulus, Timotheus, jemand, dem er die Botschaft anvertraut und die, denen sie es lehren. Also es geht immer weiter. Und ich bin mir sicher, diese Liste könnte man weiterführen. Im Sinne von, was du nun von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren, die wiederum tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Und weiter, die wiederum tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Und weiter, die wiederum tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Und so weiter. Man könnte es ewig weiterziehen. Dieser Auftrag erzieht sich also immer und immer und immer weiter. Aber was genau meint Paulus jetzt hier damit, was Timotheus gehört hat? Was genau muss also irgendwie immer und immer und immer wieder weitererzählt und gelehrt werden? In Vers 8 von 2. Timotheus 2, da findet man die Antwort. Denn da steht, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Es ist natürlich nicht das Evangelium von, was übrigens gute Botschaft bedeutet, das über Paulus spricht, sondern das, was er empfangen hat. Was Gott in vielen Visionen zu ihm gesagt hat und was Paulus von den Jüngern gelehrt bekommen hat. Es geht also darum, dass das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus und von Gott immer und immer weitergeht. Eben wie so eine Kette, die immer und immer weitergeht und im besten Fall kein Ende hat. Und was ist jetzt mein Auftrag? Mein Auftrag, dass ich weitermache, dass ich das Evangelium treuen Menschen anvertraue, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Die wiederum tüchtig sein werden, andere zu lernen. Die wiederum tüchtig sein werden, andere zu lernen. Die wiederum und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Jetzt habe ich über Paulus und Timotheus gesagt, dass Paulus sozusagen der Lehrer im Glauben von Timotheus war. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, hey, wer sind denn eigentlich meine Lehrer? Wer hat mich im Glauben geprägt? Und von wem werde ich eigentlich jetzt immer noch im Glauben geprägt? Wer darf mich im Bereich Glauben lehren? Und dann wird ja aber Timotheus auch zum Lehrer. Er soll ja diese Botschaft weitersagen. Er wird auch zum Lehrer, denn er soll das Gelernte weitersagen. Also kann ich mir hier wieder die Frage stellen, wer sind eigentlich meine Schüler? Wem erzähle ich vom Glauben? Wen präge ich vielleicht auch im Glauben? Und die Fragen, sie sind nicht nur wichtig für mich, sondern für jeden. Weil das, was da steht, gilt für jeden Christen, dass er ein Glied in so einer Kette ist. Und deswegen findet ihr jetzt unter den Stuhlreihen, unter den Stühlen auf der Innenseite Zettel und Stifte. Und die dürft ihr mal in eure Reihen verteilen. Und ihr kriegt jetzt so 1, 2, 3 Minuten Zeit, um euch über die Fragen Gedanken zu machen. Wer sind denn eigentlich meine Lehrer? Und wer sind meine Schüler? Macht euch kurz darüber Gedanken. Ihr könnt es gern auch draufschreiben. Es hat leider nicht genügend Stifte, müsst ihr ein bisschen miteinander teilen. Aber das kriegt ihr hin. Schreibt es gern drauf, wer eure Lehrer sind und wer eure Schüler sind. Das haben, glaube ich, alle ein Blatt gegeben. Es ist kein Test, ich werde ihn nicht nachher einsammeln und benoten, sondern ihr könnt die Zettel mitnehmen und euch vielleicht auch heute Mittag nochmal darüber Gedanken machen, wer sind denn meine Lehrer und wer sind meine Schüler? Und ich hoffe, dass ihr ein paar Lehrer wisst. Leute, die euch auch heute noch im Glauben prägen. Wenn nicht, dann ermutige ich euch wirklich, euch jemanden zu suchen. Egal, ob das Menschen sind, die predigen oder ob das Menschen sind, die mit euch Seelsorge machen oder ob das einfach nur Freunde sind. Aber es ist wichtig, sich immer weiterzubilden, immer weiter im Glauben dazuzulernen und belehren zu lassen. Und kleine Randnotiz, sucht euch Lehrer, denen ihr auch Fragen stellen könnt. Johannes Hartl oder Tobias Teichen sind zwar gute Lehrer, auf jeden Fall, aber Fragen stellen wird wahrscheinlich eher schwierig bei ihnen. Aber viel wichtiger ist es, dass ihr bei der Lücke Schüler jemanden habt. Denn als Christ, da ist man eben ein Glied von so einer Kette. Und die Kette, sie soll immer weitergehen. Nicht unterbrochen werden oder sogar aufhören. Immer weiter. Und als Eltern ist vielleicht etwas einfacher, denn die eigenen Kinder, denen kann man den Glauben ja auch weitergehen, da kann man quasi Lehrer sein. Aber wenn das nicht so ist, aber auch wenn das so ist, dann kann man sicher noch mehr Schüler aussuchen. Ein Freund, ein Kollegen, ein Nachbar oder vielleicht sogar jemand Fremden von der Straße. Quasi wie das Lied, The Show Must Go On, kann man hier sagen, The Gospel, also das Evangelium, must go on. The Gospel must go on. Der Text geht weiter, denn Paulus gibt in den nächsten Versen 5 Tipps, wie The Gospel must go on. Wie man also als Christ in dieser Kette leben kann, sein kann. Und wir fangen mit Vers 3 an. Da steht, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Was hier mit Streiter übersetzt ist, kann man auch mit Krieger oder Soldat übersetzen. Es ist natürlich ein ziemlich heftiger Satz, den man nicht so gerne hören möchte. Man soll mitleiden. Puh. Aber damals, da war es klar, was es bedeutet, ein Soldat zu sein. Denn in Israel, da waren römische Soldaten sehr normal. Sie waren überall und jeder konnte sie einfach sehen und im Alltag begegnen. Aber die Soldaten machten nicht unbedingt Angst, sondern sie sorgten einfach auch für Sicherheit. Sicherheit auf den Straßen, auch in Israel. Wenn Paulus hier also schreibt, dass man mitleiden muss, dann ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes. Denn das Leiden der Soldaten für Sicherheit war wichtig und es war etwas Gutes. Und wie ist das jetzt bei uns? Wie sollten wir das verstehen? Wie läuft dieses Leiden jetzt als Christ im 21. Jahrhundert ab? Klar ist auch, dass es für einige Christen ein wirkliches Leiden ist, Christ zu sein. Zum Glück sind wir in Deutschland nicht an diesem Punkt. Unser Christsein ist meistens kein Leiden. Aber trotzdem kann es etwas kosten, Christ zu sein. Vor allem, wenn man daran denkt, dass man das Evangelium weitersagen soll, dass diese Kette immer weitergeht. Es kann vor allem viel Überwindung kosten. Egal, ob man es dann bei der eigenen Familie sagen muss oder vielleicht auch bei einem Freund oder bei einem Kollegen oder auch bei einem Fremden. Ja, überall braucht man Überwindung. Und dann kann es natürlich auch Ansehen kosten. Denn was ist, wenn der andere dich dann für lächerlich hält? Wie kann man denn so an so einen Gott glauben? Warum machst du das denn eigentlich? Sag mal, überleg doch mal. Ja, es kann Ansehen kosten. Und es kann sogar so weit gehen, dass die Freundschaft daraufhin nicht mehr dieselbe ist. Oder es kann sogar die Freundschaft kosten. Aber Jesus, er sagt in Markus 10, Vers 29, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wer so etwas verliert, weil er das Evangelium weitererzählt, weil er diese gute Botschaft von Gott weitererzählt, weil er von Gott und von seiner Liebe erzählt hat, wird es hundertfach wiederbekommen. Es bedeutet, man kann mitleiden und dieses Verkettetsein sich etwas kosten lassen. Und auch hier gebe ich euch jetzt kurz Zeit, um darüber nachzudenken. Ihr seht, ein bisschen weiter unten beim ersten Punkt sind wieder zwei Fragen, wieder zwei Linien, wo ihr was schreiben könnt. Die Fragen, was hat es dich schon mal gekostet, das Evangelium weiterzusagen? Und zweitens, was könnte es dich kosten? Auch hier wieder kurz Zeit, ihr könnt was draufschreiben, ihr könnt es mitnehmen und daheim was draufschreiben, aber macht euch darüber Gedanken. Kommen wir zum zweiten Punkt und dem zweiten Tipp, gute Prioritäten setzen. Dazu Vers 4, wo steht, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wir sind immer noch beim Bild des Soldaten. Aber dieses Mal geht es darum, dass ein Soldat, der im Krieg ist, sich nicht einfach ablenken lassen soll. Um das besser verstehen zu können, muss man auf die Situation der Soldaten im Römischen Reich schauen. Denn wenn sie im Krieg waren und damit ja eben auch den Kriegsdienst geleistet haben, da hatten sie zwischen den Feldzügen immer wieder relativ viel Zeit. Und die Zeit haben sie genutzt für persönliche Geschäfte und persönliche Bereicherung. So konnten sie sich dann an dem Ort, wo sie auch stationiert waren, einfach auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Wenn jetzt aber der Feldherr sie braucht und sie zurückgerufen hat, dann war ganz klar, sie lassen alles stehen und liegen. Sie gehen wieder in den Krieg. Denn der Soldat, er hat dem zu gefallen, der ihn angeworben hat, also seinem Feldherrn. Und es ist klar, der Soldat, bei allem, was er machen kann, muss seine Prioritäten richtig setzen und auf seine Prioritäten achten. Jetzt sind wir alle zum Glück nicht im Krieg, aber vergleichbar ist es schon mit einem Kampf. Denn wie ich schon gesagt habe, bedeutet dieses verkettete Christsein, das Evangelium weiterzugeben. Das ist quasi der Kampf der Christen. Und wo liegen da deine Prioritäten? Sind deine Prioritäten bei Gott? Sind deine Prioritäten bei dem, was er will? Sind deine Prioritäten, das Evangelium weiterzusagen? Oder nehmen dich andere Dinge sehr in Anspruch und stehlen dir quasi deine Zeit, um dieses Verkettetsein weiterzumachen? Wie viel Zeit braucht dein Hobby? Wie viel Zeit brauchen deine Bücher? Wie viel Zeit brauchen deine Fernsehsendungen und Serien, die du anschaust? Wie viel Zeit braucht dein Computer? Ja, wie viel Zeit braucht dein Handy? Oder könntest du vielleicht stattdessen auch Besuche machen, Gespräche führen, Briefe schreiben, Fürbitten tun oder auch einfach das Evangelium weitersagen und so daran arbeiten, dass diese Kette immer weitergeht und nicht zum Ende kommt. Und auch hier bekommt ihr kurz Zeit, um darüber nachzudenken und die Fragen auf dem Zettel auszufüllen. Was hat in deinem Leben Priorität? Und vor allem auch, welche Priorität hat denn Gott eigentlich in deinem Leben? Und ich kann es verstehen, wenn man jetzt ins Nachdenken und auch ins Hinterfragen kommt. Für mich, da war es lange Zeit auch schwer, wirklich regelmäßig in der Bibel zu lesen. Irgendwie haben da meine Prioritäten nicht gestimmt. Aber nach und nach habe ich mir gedacht, boah Tim, ey, das kann doch nicht sein. Du sagst, Gott ist dir so wichtig und kriegst nicht hin, in der Bibel zu lesen. Regelmäßig. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen habe ich dann während meinem Studium gesagt, nein, jetzt muss ich ändern. Jetzt muss ich meine Prioritäten richtig setzen. Habe angefangen, immer früher aufzustehen als alle anderen in meiner WG. Es hatte zwei gute Gründe. Der erste gute Grund war, dass ich dann alleine duschen konnte. Klingt witzig, aber im Missionshaus in Niemzell gibt es eine Gruppendusche für alle 15 Männer. Schön, wenn man da alleine ist morgens. Und das zweite war natürlich, ich hatte Zeit morgens, mir einfach Zeit für die Bibel zu nehmen. Ich habe meine Prioritäten richtig geordnet und immer wieder arbeite ich daran, zu überlegen, Ja, warum ist denn Gott jetzt eigentlich plötzlich wieder runtergerutscht? Warum ist er nicht mehr auf Platz 1? Warum mache ich wieder andere Dinge? Und wie bekomme ich ihn wieder auf Platz 1? Weiter geht's mit Vers 5 und dem nächsten Tipp, den dritten Tipp, richtige Vorbereitung. In Vers 5, da steht, wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz. Er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Das Bild stammt jetzt von einem Athleten. Und damals war eigentlich jedem klar, wen oder was Paulus damit meint. Denn wenn er von jemandem, der an einem Wettkampf teilnimmt, spricht oder schreibt, da ging es vor allem um Olympia, um die Olympischen Spiele. Wer daran teilnehmen wollte, der musste sich an bestimmte Regeln halten. Zum einen, da konnte nicht einfach jeder mitmachen, sondern nur wer ein freigeborener männlicher und griechischer Staatsbürger war. Nur der konnte mitmachen und dann noch, wer weder Mord noch religiösen Verbrechen vorgeworfen wurde. Für diese Menschen, da gab es dann auch in Bezug auf das Training vor den Olympischen Spielen sehr klare Regeln. Denn sie mussten schon ein Jahr vorher mit dem Training anfangen. Und dann während diesen Monaten trainierten sie individuell, selbstständig, bis sich 4 Wochen vor den Olympischen Spielen nach Elis, einer Stadt in der Nähe von Olympia, begeben mussten. Wo sie sich dann alle Athleten versammelt haben, um dort das letzte Training zu absolvieren und die Regeln des Wettbewerbs zu erlernen, also wieder Regeln, die sie lernen mussten. Und wer im Auswahlverfahren dann bestehen konnte und nach Olympia fahren durfte, der musste einen Eid ablegen mit dem Versprechen, sich bei den Wettkämpfen fair zu verhalten und die Regeln zu achten. Also man merkt, die Olympischen Spiele, sie waren nicht einfach nur ein paar Sportspiele, irgendwie, die man so spaßhalber gemacht hat. Nein, sie waren bestückt mit richtig vielen und strengen Regeln. Vor allem auch in der Vorbereitung und dem Training. Was kann jetzt also die Vorbereitung und das Training sein, wenn man so ein verkettetes Leben führt? Wenn man will, dass diese Kette nicht aufhört. Klar, kann man sich darauf vorbereiten, wie man mit anderen über Gott redet. Und das ist auch enorm wichtig. Deswegen haben wir auch im November und im Januar, Februar diese Aktion, wo jeder, der will, kommen kann und lernen kann, hey, wie rede ich denn eigentlich über Gott, über meinen Glauben, was glaube ich denn eigentlich und wie rede ich über schwierige Sachen. Aber es geht auch um einen zweiten Aspekt, dem Gebet. Denn nur wenn wir die Verkettung des Weitersagen von Gott im Gebet begleiten, kann wirklich auch viel Gutes passieren. Dann haben wir die richtige Vorbereitung. Und so will ich euch wirklich ermutigen und dazu aufrufen, ja, betet. Betet für unsere Aktion, die wir geplant haben. Betet dafür, dass Gott Herzen aufmacht. Betet, dass sich einige in den Gottesdienst oder in die Glaubenskurse einladen lassen. Betet für neue Kettenglieder in unserer Kette, dass es weitergeht. Und wieder habt ihr kurz Zeit, um über die Fragen beim dritten Punkt nachzudenken. Wie bereite ich mich eigentlich darauf vor, mit anderen über Gott zu reden? Und zweitens, wie oft bete ich für Auferweckung, für Aufbrüche, vielleicht auch für neue Kettenglieder, für neue Mitglieder in der Gemeinde? Macht euch kurz darüber Gedanken. Und der nächste Tipp, er kommt aus Vers 6, wo es heißt, der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Ein Bild, das einige von euch bestimmt bekannt vorkommt. Und ich bin zwar kein Ackerbauer, aber ein paar Tomaten, Paprika und Gurken und so weiter habe ich auch auf dem Balkon stehen. Und die erste Frucht, die wächst, die ist dabei doch immer wirklich die beste. Wenn man viel Mühe reingesteckt hat und sich richtig darum gekümmert hat, dass etwas wächst, dann schmeckt es einfach besser. Zumindest war es bei mir so, bei unserer ersten Tomate dieses Jahr. Also war toll. Denn wenn man sich um Pflanzen bemüht, dann muss man wirklich mit viel Geduld dranbleiben. Es ist viel Arbeit. Eine Pflanze braucht Geduld. Es genügt nicht, einfach nur den Samen reinzumachen und einmal zu gießen und dann passt, sondern man muss viel mehr machen. Wie gesagt, ich habe Tomaten selbst großgezogen. Also musste ich erst die Samen von einer anderen Tomate rausnehmen, trocknen und dann einpflanzen und die kleine Pflanze immer regelmäßig gießen. Dann ging es weiter. Erst war sie ganz klein, dann wurde sie größer, man musste sie umtopfen, weiter gießen und so weiter, düngen. Und irgendwann war sie dann zu groß für drin, dann musste sie nach draußen wieder umtopfen, wieder in ein anderes, an einen anderen Ort. Draußen dann immer wieder Rankhilfen bauen, weil sie ja immer weiter gewachsen ist. Und ausgeizen, gießen und so weiter. Also viel Arbeit. Dann, als meine Tomaten zu groß geworden sind, musste ich sie dann oben abschneiden, damit die Pflanzen, die Früchte ja auch genug Energie haben und so weiter. Also ihr merkt, es war viel Arbeit. Es hat auch Spaß gemacht und es ist schön. Aber allein bei einer Tomatenpflanze ist es richtig viel Arbeit. Wie viel mehr bei einem Menschen, dem man hilft, zum Glauben zu kommen. Es ist nicht einfach nur einmal kurz zack und weg bin ich und alles ist gut. Manchmal braucht es Jahre. Denn der Glaubensweg von einem Menschen braucht Geduld. Es kann sehr viele Jahre, sehr viele Gespräche brauchen, bis er sagt, hey, jetzt bin ich soweit und möchte auch so ein Kettenglied werden. Möchte ein Teil werden, möchte glauben. Aber genau da lohnt sich eben, geduldig zu sein, sich abzumühen, wie bei so einer Tomatenpflanze und dann auch die Früchte zu sehen. Und wieder gibt's Fragen auf dem Zettel für euch. Bei wem brauche ich aktuell sehr viel Geduld, um ihm oder auch um ihr den Glauben näher zu bringen? Und die nächste Frage, wer könnte denn eigentlich meine Geduld brauchen? Der fünfte und der letzte Tipp kommt aus Vers 7 und ist kurz, aber sehr wichtig, um anderen von Gott zu erzählen und so die Kette immer weiter zu verlängern. Richtige Hilfe. Und der Vers dazu, wo steht, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Also egal, was man macht, egal, wie sehr man sich vorbereitet, egal, wie sehr man seine Prioritäten gut setzt, egal, wie sehr man geduldig ist, die beste Hilfe und das Allerwichtigste ist, dass Gott dabei ist und dir Verständnis schenkt. Und dabei kann das griechische Wort hier viel mehr bedeuten, denn man kann es auch mit Auffassungsgabe, Urteilskraft, Scharfsinn oder auch Einsicht übersetzen. Es geht bei allen Wörtern also auch darum zu wissen, zu wem soll ich denn jetzt gehen? Mit wem soll ich über das Evangelium reden? Wem kann ich es anvertrauen, damit er wiederum tüchtig sein kann und andere lehrt? Und dieses Urteilsvermögen, es ist nicht leicht und manchmal auch nicht so einfach zu erkennen. Denn im einen Moment, da redet man mit jemandem über den Glauben und er reagiert gar nicht. Und im anderen Moment redet man mit ihm und er hängt dir an den Lippen und saugt jedes Wort auf. Ja, das kann sein und ja, es ist nicht leicht zu verstehen. Aber Gott kann uns da eben helfen und uns die Augen aufmachen und Situationen schenken, in denen wir Menschen vor uns haben, die es wirklich brauchen. Lasst uns aber auch dafür beten, dass Gott uns Weisheit gibt, dass er uns eine gute Auffassungsgabe gibt, dass er uns Urteilskraft gibt, dass er uns Scharfsinn gibt, dass er uns einfach Verständnis gibt. Für uns als Gemeinde, für diese Aktion, aber auch für uns, für jeden selber. Bei diesem Punkt, da habe ich keine Fragen, aber ihr könnt es einfach mit nach Hause nehmen und wirklich dafür beten. Für uns als Gemeinde und für jeden selber. Vielleicht auch einfach um Weisheit, an welchen Punkten ihr in eurem Umfeld zum kleinen oder vielleicht auch einen großen Spruch anbringen könnt, damit es viele Menschen bzw. die richtigen Menschen sehen. Das verkettete Christsein, nicht immer ganz so leicht, nicht immer einfach, nicht immer bequem. Ja, das ist's. Aber dennoch sehr wichtig, dass man als Christ schaut, dass man immer und immer wieder die Kette fortsetzt. Denn nur weil andere Menschen das auch getan haben und hoffentlich dir Gott näher gebracht haben, kannst du glauben. Nur deswegen, weil dir das jemand gesagt hat, bist du ein Teil von dieser Kette. Und wenn nicht, dann such dir jemand, der dir das näher bringt. Und wenn ja, wenn du ein Teil von dieser Kette bist, dann such dir auch jemand, der dir immer wieder den Glauben näher bringt. Und such dir vor allem Schüler, jemand, dem du das Evangelium sagen kannst, jemand, dem du den Glauben näher bringen kannst. Und bei allem bedenke die 5 Tipps. Erstens, ja, es kann auch etwas kosten. Zweitens, was sind deine Prioritäten? Wie setzt du sie richtig, ohne dann abgelenkt zu sein? Drittens, wie bereitest du dich vor? Hoffentlich mit intensivem Gebet. Viertens, mit Geduld geht's einfach besser, auch wenn es sehr anstrengend sein kann. Trotzdem dranbleiben. Und fünftens, die richtige Hilfe suchen und dafür beten, denn die kommt nur von Gott. Lasst uns wirklich verkettete Christen sein, damit wir weder nach hinten noch nach vorne ein Ende sehen, sondern dass diese Kette immer weitergeht. Und vor allem, dass wir nicht selber das Ende von der Kette sind, sondern dass es immer weitergeht. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Vater, du siehst, wo wir stehen. Du weißt, wie es uns geht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder an dieser Kette weitermachen können, dass wir diese Kette, die uns erreicht hat, immer weitergeben können. Ich möchte dich bitten um Weisheit, in welchen Situationen es dran ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns Verständnis schenkst, wo wir einfach diese Kette weitermachen können, dass du uns Geduld schenkst, dass du uns zeigst, ja, wo sind unsere Prioritäten falsch? Wie müssen wir uns besser vorbereiten und wo muss uns auch was kosten vielleicht? Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns da ganz neu berührst und wir einfach diese gute Botschaft weitersagen können, als Gemeinde in unserer Aktion, aber auch jeder selber in unserem Umfeld. Sei du bei uns und schenk du deine Hilfe dazu. Amen. Und wir singen jetzt ein Lied und dann geht's weiter.